Das Komische ist, die Rotdrosseln fallen mir immer nur im Frühjahr auf, nie im Herbst. Oder ich achte nicht genug drauf.
Du gehst wahrscheinlich zu früh schlafen.
Ja, das kann auch sein.
Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Herzlich willkommen, liebe Vogelfreundinnen und Vogelfreunde, zu einer neuen Folge von Reingezwitschert mit meinem lieben Kollegen
Martin
und Fabian. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten in eine Oktoberfolge und damit in der Zugvogelzeit. Und wir möchten euch, wir haben ja schon eine Zugvogelfolge gemacht und wir wollen euch nochmal einen detaillierteren Blick, wie erkennt ihr die Vögel, welche sind gerade unterwegs, geben. Und da freuen wir uns sehr drauf. Aber bevor wir anfangen, Martin, erstmal, bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Mhm. Ja. Schön, schön. Bin heute mal mit dem Bus angereist.
Schön.
Oh Gott, das ist in Münster und Berlin ein ganz anderes Gefühl, aus dem Bus zu steigen. Wenn du in Münster aussteigst auf diese roten Fahrradflächen, dann ist es schon eine Nahtoderfahrung. Dann musst du dann brechen, dass du schon halb tot gefahren bist. Und in Berlin kommst du gar nicht erst dahin, weil die alle schon, oder das war jetzt meine Erfahrung, weil alle schon einsteigen, während du noch dabei bist, den einen Schritt rauszumachen. Ja.
Ja, also, so ist Berlin, ne?
Mhm. Berlin halt, ne? Okay, ich würde sagen, wir starten in die Folge 36 und
apropos, mit dem Vogelfakt.
Da habe ich natürlich wieder einen kleinen Vogelfakt zu vorbereiten.
Also, welche Vogelfamilie uns heute vorgestellt wird?
Ja, es ist diesmal eine Spannweite. Und zwar 36, Folge 36, Zentimeter ist die durchschnittliche Spannweite der Amsel.
Ach,
ja. Ja, nun kann man sich das mal vorstellen, ne? So ein 30 Zentimeter Lineal und noch ein bisschen dazu. Also gar nicht so klein.
Mhm.
Und damit kommen wir zu den zuhörenden Fragen. Und diesmal haben wir eine Mail, die wir euch vorstellen möchten von Chrissy. Erstmal vielen Dank zum Thema Steinwälzer. Martin, wärst du so frei?
Natürlich. So, Chrissy schreibt, lieber Martin, lieber Fabian, vielen Dank für euren schönen Podcast.
Dankeschön.
Danke auch an dich. Ich war gerade im Urlaub auf der schönen Nordseeinsel Föhr und habe dort im Watt ein paar Steinwälzer gesehen und fotografiert. Ich war ganz begeistert, weil ich die noch gar nicht kannte und auch noch nie gesehen habe. War es großes Glück, dass ich sie dort gesehen habe, oder sind sie als Sommergäste auf der Insel nicht selten? Was bedeutet es genau, wenn es heißt, dass der Steinschmetzer, ach, hat sie geschrieben, oder ist das ein Tippfehler, Steinwälzer natürlich in Deutschland als ausgestorben gilt? Fabian.
Ja.
Steinwälzer.
Danke für die schöne Anfrage erstmal, Chrissy. Und erstmal zu den Steinwälzern. Also, es war jetzt keine komplette Überraschung, dass du da einen Steinwälzer angetroffen hast. Die sind durchaus sogar ganzjährig in Deutschland zu beobachten. Aber da muss man nochmal genauer hingucken. Das ist sehr spannend, weil ab August sind es vor allem die Brutvögel aus dem Norden, die wir sehen. Zum Winter hin werden das aber überwinternde Vögel. Und das sind dann vor allem die Vögel, die aus Grönland beispielsweise und sogar aus Nordamerika hier rüberziehen und in Deutschland überwintern. Ganz, ganz spannend. Und im Frühjahr sind es dann so einzelne Vögel, besonders Jungvögel, die nicht brüten, die dann in Deutschland rumlaufen. So, zweite Frage zu der Roten Liste. Die bewertet regelmäßig oder ehemals regelmäßig brütende Vögel in Deutschland. Das heißt, der Steinwälzer hat mal in Deutschland gebrütet und das war im 19. Jahrhundert mit wenigen Brutpaaren, meist auf nordfriesischen Inseln. Mittlerweile gibt es fast kein Brutpaar mehr. Es gibt immer im Einzelnen, sage ich mal, so 1 bis 5 Brutpaare irgendwo, brütet dann doch mal eins, aber die Zahl ist auch oft bei 0 und damit gilt er in Deutschland als ausgestorben. Das heißt wiederum nicht, dass man ihn hier nicht beobachten kann. Also das bezieht sich auf die Brutvögel. Spannend noch, dieses Jahr hat es einen Brutverdacht auf Föhr gegeben. Das habe ich nachgeguckt, also genau.
Und übrigens, der Steinwälzer ist eine Limicole, also ein Wartvogel, aber mit einem charakteristischen kürzeren Schnabel. Also der ist relativ kurz für die Vogelgruppe und ja.
Und er tut auch das, was sein Name sagt. Also er dreht gerne so Steine um oder auch so Tangballen und sucht danach, sucht darunter eben nach kleinen Insektenviechern. Tangfliegen liebt er auch. Und 2016 übrigens als stark gefährdet und 2021 jetzt als ausgestorben. Also 2016 hat man zu der Zeit der Erfassung noch ein paar Brutpaare gehabt und 2021 war dann eben die Zahl bei 0. Okay, und damit kommen wir auch schon zu den Vogelnews.
Die Vogelnews.
Ja, und kommen wir zu Neuigkeiten aus der Vogelwelt. Fabian, du hast die Ehre, die erste vorzustellen und ich lese im Aufwärtsflug, Jagdstopp rettet Turteltauben.
Die Turteltaube, eine sehr schöne, aber sehr bedrohte Vogelart, die seit Jahren mit runtergehenden Zahlen kämpft, durch Lebensraumverlust, aber eben auch durch millionenfachen Abschuss. Also in 10 EU-Ländern darf sie offiziell gejagt werden, darunter zum Beispiel auch Österreich, Deutschland nicht. Und da werden legal circa 2 Millionen Turteltauben pro Jahr. Also nur die legale Jagd, nur das, was dokumentiert ist in der EU. Das ist 2 Millionen Tiere pro Jahr. Das ist echt viel. Mhm. Also zum Vergleich, in Deutschland gibt es ungefähr 20.000 Brutpaare der Turteltaube. Also 20.000 im Vergleich zu 2 Millionen, die geschossen werden. Und in den letzten 40 Jahren hat die um 90% abgenommen, die Taube. Ja, und damit hat man beschlossen, das nachhaltige Maß der legalen Bejagung ist schon längst überschritten und hat vor einigen Jahren, vor 3 Jahren, haben die Regierungen in Frankreich, in Spanien und Portugal auch gesagt, okay, wir nehmen diese Empfehlung an und verbieten, also verhängen ein Jagdverbot, so ein Moratorium. Also in diesem Jahr darf die Turteltaube nicht gejagt werden. Das haben sie für 3 Jahre gemacht und 24 wurde auch noch drangehängt. Und jetzt gibt es eine aktuelle Analyse, was passiert ist. Allein durch dieses Moratorium hat man festgestellt, nach 2 Jahren Jagdjob ein Plus von 25%. Und damit kommen wir auf ein Niveau, das wir zuletzt vor 15 Jahren hatten. Also mal eine positive Nachricht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, sicher, dass das ein Jagdjob oder waren die Jahre einfach gut oder hat das sonstige Gründe? Aber da hat man ein bisschen genauer recherchiert. Die Jahre vom Klima waren eigentlich schlechter für die Turteltaube. Und der Erfolg bezieht sich auf die Population, die über Westen nach Afrika ziehen. Nicht die, die über den Libanon oder über Italien, diese Populationen gehen weiter bergab. Aber die, die über diese Länder fliegen, die einen Jagdstopp verhangen haben, da geht es bergauf. Und das finde ich ein super interessanter Fakt, dass Jagd so einen krassen Einfluss haben kann, dass man schon nach wenigen Jahren deinen Effekt sieht. Also sehr, sehr spannend fand ich.
Ja, schön zu wissen, dass das tatsächlich auch Wirkung zeigt. Wir haben noch 2 kleine News, die wir gerne noch mit hinterher bringen wollen aufgrund der Aktualität. Die eine stammt aus dem September noch, aber ist immer noch interessant. Und zwar geht es da um einen Steinadler in Norwegen, der ein 20 Monate altes Kind angegriffen hat, was man so als Verhalten nicht kennt. Also oder sehr selten kennt. Steinadler sind sehr kräftige, große Adler. Also man kann ihnen das zutrauen. Also sie haben auch, also Beutetiere können sehr viel schwerer sein, glaube ich, als so ein Menschenkind.
Ja, auch Säugetiere, einige, also auch. Ja, also kann man einen Fuchs jagen, Mummeltiere auch. Also genau. Sehr kräftig, wie du schon sagst. Und es hat, also dieser Adler hat anscheinend auch noch weitere Leute angegriffen. Und ja, das muss man definitiv sagen, ist ein Fehlverhalten. Also das kommt quasi nie vor.
Das lässt nicht auf die ganze Art schließen.
Genau, wir brauchen jetzt keinen oder ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr beim nächsten Bergurlaub in Österreich oder mal in Skandinavien seid oder so, dass euch ein Steinadler angreift. Also das ist wirklich, scheint eine extreme Fehlprägung zu sein. Das ist auch ein Jungtier gewesen. Man weiß nicht genau, woher diese Fehlprägung kommt. Das Tier wurde dann aus Sicherheitsgründen geschossen, damit es nicht weitermacht und vielleicht auch nicht andere Adler dieses Verhalten lernen.
Und was wir euch auch noch erzählen wollten oder erzählen wollten nicht, aber eine News, die auch sehr wichtig ist, die wahrscheinlich auch nicht an euch vorbeigegangen sein wird, ist, dass die Amseln in Deutschland und wahrscheinlich in ganz Mitteleuropa in diesem Jahr unter dem Usutu-Virus gelitten haben und zwar mehr als in den Vorjahren. Ich glaube, der letzte große Ausbruch in Deutschland war 2018 und der NABU ruft ja auf zum Meldeformular. Also ihr könnt auch gerne, wenn ihr noch kranke Amseln findet, inzwischen sollte das im Oktober also langsam abflauen, das Infektionsgeschehen. Die könnt ihr aber immer noch über nabu.de melden. Jedenfalls ist in diesem Jahr der Hotspot in Deutschland, so der Nordwesten Deutschlands gewesen, also vor allem Niedersachsen, Schleswig-Holstein, aber auch Nordrhein-Westfalen.
Ja, und aus den Niederlanden kamen auch ähnliche Berichte. Und zum Vergleich, im letzten Jahr hatten wir ungefähr 400 Verdachtsfälle vom Usutu in Deutschland. Und dieses Jahr sind es schon, Stand von Mitte September, 1500 Verdachtsfälle.
Und wie immer, wenn ihr mehr erfahren wollt über die News, dann klickt doch mal in unsere Shownotes.
Thema der Woche.
Kommen wir jetzt zum Hauptthema der Folge, zum Vogelzug. Und wie schon erwähnt, wir haben schon eine Folge zum Vogelzug. Das ist die Folge 12, Bon Voyage. Und da geht es darum, warum ziehen Vögel, was für Zugstrategien gibt es, Strichvögel, Vertikalzieher, ganz viele Vogelzugsachen. Unter anderem zu Gast mein wertes Bruderherz Timo Karwinkel. Also hört da gerne nochmal rein in die Folge und bereitet euch vor. Und heute wollen wir euch so einen kleinen, erstmal so einen Mini-Zugvogelkalender, also wo stehen wir jetzt gerade und was ist schon passiert und da auch so ein bisschen das wirklich verstehen. Also ich finde, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe so ein bisschen verstanden, okay, wie funktioniert dieses Zuggeschehen eigentlich? Und natürlich ein paar Praxistipps, wie könnt ihr jetzt im Oktober große ziehende Vögel unterscheiden? Und ich freue mich drauf, Martin,
ich würde sagen, und ich bin auch sehr dankbar für diese Folge, weil ich kann mir nie merken, welche Art wann wegzieht, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich dann immer einen Ankerpunkt, wo ich immer wieder reinhören kann.
Immer wieder nachhören. Okay, so, kurze Wiederholung. Wir haben in der Folge erwähnt von einem Tag, was von Tag- und Nachtziehern. Das ist ein großer Unterschied. Wie der Name schon sagt, die einen ziehen am Tag. Die meisten Zugvögel, das betrifft vor allem die Singvögel, die ziehen nachts. Aber auch andere Vogelgruppen ziehen nachts. Also das kriegt man kaum mit. Es passiert im Verborgenen. Dieser Tagzug, der für uns so der Vogelzug ist, mit diesen großen Arten, der kommt dann erst später und damit Einstieg in den kleinen Kalender. Der Vogelzug fängt nicht erst irgendwie im September an, sondern es beginnt schon im Juli. Da fangen die ersten Vögel an, sich auf den Zug vorzubereiten oder auch sogar loszuziehen. Beispielsweise die Knäkente bereitet sich vor auf den Zug. Die habe ich mit reingenommen, weil ich sie lieb. Das ist eine sehr coole Ente, die macht einen unglaublich
sehr
coolen Sound. Ja, sehr schön, ich spiele sie einmal ein.
Der Name ist Programm.
Das ist eine rülpsige. Ja. Sehr schön. Ja, und die Knäkente ist die einzige Ente, also es ist nicht die einzige Ente, die zieht bei uns. Viele ziehen Richtung Mittelmeer, viele Entenarten übrigens auch nachts. Und die Knäkente zieht sogar, verlässt komplett den europäischen Kontinent. Also die zieht bis Afrika.
Ja, und im Juli ziehen auch viele Wartvögel, also Limikolen, aber auch natürlich die Mauersegler, die ja sehr beliebt sind bei euch, weg. Und über den reden wir auch in der nächsten Folge noch etwas genauer.
Im August folgen dann weitere Arten, wie zum Beispiel die Turteltaube, der Pirol, der Kuckuck oder der Bienenfresser, aber auch Schwirle und Rohrsänger, Grasmücken wie zum Beispiel Dorn, Klapper und Gartengrasmücke. Und die verbindet alle eigentlich eine Sache, und zwar, das sind alles Langstreckenzieher. Also die, die richtig Strecke vor sich haben, die bis nach Afrika, auch meist südlich der Sahelzone fliegen, also über die Sahara. Und man kann sich das gut erklären oder vielleicht gut merken, die, die weit ziehen, fangen früh an.
Ja, und jetzt kommen wir in den Herbst quasi mit dem September, und das ist wahrscheinlich der Monat mit den meisten Zugvogelarten. Dann sind so die letzten Langstreckenzieher am Start, sowie eben natürlich die meisten Kurzstreckenzieher, die dann sich auf den Weg machen in ihre Winterquartiere. Und das sind vor allem ja Singvögel, Singdrosseln, Buchfinken, Münzgrasmücken, Rotkehlchen, aber eben noch weitere Wartvögel auch.
Ja, September, wie Martin schon gesagt hat, die letzten Langstreckenzieher kommen noch durch und die Kurzstreckenzieher dominieren den September. Bis es dann zum Oktober kommt, wo weitere Kurzstreckenzieher wie Lerchen beispielsweise, vor allem Heidelerche, aber auch Feldlerche und Ohrenlerchen kommen nach Deutschland. Sehr, sehr tolle Art. Und der Drosselzug hat seinen Höhepunkt. Singdrosseln, Rotdrosseln. Ihr erinnert euch an die Zugvogelfolge, da wollten wir euch auch die Rotdrossel einprügeln. Ich spiele sie nochmal ab. Also ein Sound, wo ihr nachts drauf achten könnt im Oktober, aber auch im November noch. Den hört ihr dann am Nachthimmel. Ganz hoher Ton. Ja,
schwer zu hören.
Ist schwer zu hören, aber ich finde es total faszinierend, weil man das irgendwie dann auf einmal mitkriegt, wenn man so ein bisschen ein Ohr dafür hat und der wirklich in großen Zahlen drüberfliegt und man diesen Sound ganz gut hören kann, auch mitten in der Stadt.
Das Komische ist, die Rotdrosseln fallen mir immer nur im Frühjahr auf, nie im Herbst. Oder ich achte nicht genug drauf.
Du gehst wahrscheinlich zu früh schlafen.
Ja, das kann auch sein.
Auch die ersten Überwinterer kommen, wie zum Beispiel der Raufußbussard. Also das Bussard-Spiel ist so ein bisschen in Deutschland. Der häufigste ist mit Abstand natürlich der Mäusebussard, der an der Autobahn immer an der Seite sitzt. Aber im Sommer könnten auch Wespenbussarde da sein. Faszinierende Art, haben wir auch schon mal vorgestellt. Die dann im August nach Afrika ziehen oder im September. Und dann im Oktober kommt der Raufußbussard, eine skandinavische Art, der dann hier überwintert, der, wie der Name schon sagt, so eine befiederte Füße hat.
Hast du übrigens einen Tipp, wie man ihn unterscheiden kann vom Mäusebussard, der ja sehr variabel auch sein kann, der Mäusebussard in seiner Farblichkeit?
Ja, der Raufußbussard ist sehr hell und ich finde, das beste Merkmal ist seine Flügelflecken, also seine Bugflecken, also an den Flügeln so quasi in der Mitte, ist so ein gut abgesetzter, dunkles Rechteck. Das finde ich ist ein gutes Merkmal. Und der Schwanz, der hat so eine gerade, dunkle Linie, eine klar abgegrenzte, und das, beim Mäusebussard geht es so ziemlich braun und geht dann in weiße Unterschwanzdecken über. Ich würde sagen, Martin, da kommt mir aber gerade die Idee, lass uns im Winter mal so eine Winterbirding-Folge machen. Wo müsst ihr hingehen, um, weiß nicht, was für coole Sachen gibt es im Winter, die Überwinterer sich anschauen? Okay, das machen wir.
Ja, klingt gut, notiert.
Ja, ansonsten, die ersten nordischen Schwäne kommen zu uns und es ist Zeit der Gänse. Es kommen die ganzen, die Graugänse ziehen, die Blässgänse fliegen, die Saatgans, also verschiedene graue Gänse. Die, also nicht jede graue Gans ist eine Graugans. Da gibt es im Winter, ist das echt cool, da gibt es verschiedene Arten. Dazu auch dann mehr in der eben genannten Winterfolge. Und natürlich, dieser Vogel kommt. Das Sinnbild für die meisten, was den Vogelzug angeht.
Ja, und woran liegt das eigentlich, dass der Kranich war es, ja, ne?
Ja.
Woran liegt das, dass der so das Sinnbild für den Vogelzug ist eigentlich?
Wir haben ja gerade den Kalender sind wir durchgegangen und wir haben gemerkt, von diesem Zug kriegt man ehrlich gesagt wenig mit, der Anfang des Jahres stattfindet. Die ziehen alle nachts und das kriegt man kaum mit. Aber im Oktober sind dann eben die großen Vögel, die am Tag fliegen, die Thermik nutzen und die eben auch, wie der Kranich, in V-Formation fliegen. Der Kranich ruft viel, man sieht diese V-Formation, es ist sehr auffällig und ich glaube, deshalb ist eher so das Sinnbild des Vogelzugs geworden.
Übrigens Vögel, von denen man das vielleicht nicht so annehmen mag, aber Kormorane ziehen übrigens auch im Winter, also zum Teil aus Deutschland weg, aber zum Teil kriegen wir auch einen großen Schub an Tieren, die aus Ost- und Nordeuropa zu uns kommen und hier überwintern. Das spiegelt also nicht die eigentliche Brutpopulation wider, die bei uns im Sommer vorzufinden ist.
Und damit haben wir jetzt einige große Vögel genannt, die am Tag ziehen im Oktober. Also Schwäne, Kraniche, Gänse, Kormorane, aber auch Reiher und noch einzelne Störche. Und wie ihr die am besten unterscheidet, dazu kommen wir jetzt. Und ich würde sagen, mit dem Kranich haben wir schon ganz gut begonnen. Ich habe schon gesagt, eine V-Formation, das machen nämlich nicht alle. Ihr habt einen großen grauen Vogel mit einem lang ausgestreckten Hals und lang ausgestreckten Füßen. Das ist wichtig zur Erkennung, zusammen mit der V-Formation und diesem schönen Trompetenruf. Wer ganz genau hinhört, kann sogar Jungvögel raushören. Die haben so einen hohen Piepston, den haben wir auch mal mitgebracht. Also wer das neben den Trompeten hört, der weiß, da sind Jungvögel aus diesem Jahr noch dabei.
Das habe ich auch noch nie gehört. Und übrigens, vielleicht kurzer Hinweis, du hast gerade gesagt, ausgestreckte Füße.
Beine.
Genau, nee, Füße hast du gesagt, was ja morphologisch auch richtig ist. Aber du meinst natürlich auch die Beine, also ne, das nur damit man nicht denkt, okay, nur die Zehen sind ausgestreckt.
Genau, also alles, was man sieht, was so Bein ist, ist nach hinten gestreckt.
Genau.
Genauso ist es auch mit ausgestrecktem Hals und ausgestreckten Beinen bei Störchen. Da könnt ihr aber euch merken, erstmal, der Schnabel ist noch etwas länger, die Körperform ist ein bisschen anders bei den Störchen und die ziehen seltenst in so V-Formationen und sind eher so lockere Trupps und die sind in der Regel stumm. Also die machen, außer das Klappern, was sie am Brutplatz machen, das machen sie nicht beim Ziehen, fliegen die eigentlich stumm drüber.
Und oft kann man auch die Kontraste des Gefieders sehr gut erkennen, ja. Also das Schwarz-Weiß der Flügel und des Körpers sozusagen.
Absolut. Wer auch lange Beine hat, lange ausgestreckte Beine, aber einen kurzen Hals, das sind Reiher. Die haben eigentlich einen langen Hals, den sie auch sehr gekonnt ausstrecken, wenn sie zum Beispiel Fische jagen oder Mäuse. Der ist aber beim Fliegen so S-förmig eingezogen. Ich mache das hier für Martin gerade nach. Und genau, also die legen quasi ihren Hals so S-förmig zusammen, so wie so.
Ja, wie so eine Schlinge, so.
Nee, so, ja, so in zwei Schultern hochzieht und stellt euch vor, ihr habt einen ganz langen Hals. Genau. Also daran erkennt ihr ganz gut Reiher, die auch ziehen. Ne, teilweise. Ja. Also viele sind auch Standvögel, aber es gibt auch ziehende Reiher.
Und ich finde es ganz interessant, du hast gesagt, ein rudernder oder es steht ja auch, ein rudernder Flügelschlag ist auch ein typisches Merkmal für Reiher. Und das finde ich sehr bezeichnend, weil die wirklich so dieses, also das fällt schon sehr auf. Ich hätte das gar nicht so in Worte fassen können, aber ich weiß gleich, was damit gemeint ist. Ja. Das ist ein super Unterscheidungsmerkmal.
Der Flügelschlag ist anders. So, jetzt haben wir lange Beine gehabt. Jetzt haben wir aber auch lange Hals und kurze Beine. Und das machen zum Beispiel Gänse, da merke ich mir immer, oder ihr könnt euch merken, Lügen und Gänse haben kurze Beine. Also der Hals ist ausgestreckt, aber die haben auch einfach keine langen Beine, die sie ausstrecken können. Die sind natürlich auch ausgestreckt, aber die verschwinden unter dem Körper, unter dem Schwanz. Daran könnt ihr die ganz gut erkennen. Auch so sehr elastische Flügelschläge und häufig auch in V-Formationen auch gerne begleitet von Sounds.
Ja, und dann gibt es noch die Schwäne, also ähnlich wie die Gänse auch, langer Hals, aber kurze Beine, die entsprechend dann nicht so leicht zu sehen sind. Und ja, natürlich ist hier ganz klar, wenn das Gefieder sehr weiß ist, dann haben wir in der Regel hier einen Schwan vorliegen. Obwohl es natürlich auch weiße Gänse gibt.
Korrekt, aber ist auch seltener.
Ja.
Und die sind einfach fett. Also so ein Schwan ist einfach, groß. Da hört man sogar den Flügelschlag, wenn man nah genug dran ist.
Mhm. Ja, und dann gibt es noch die Kormorane, die haben wir ja schon erwähnt. Auch die können also in Formation fliegen. Und die sind auch, wenn man erstmal weiß, wie die aussehen, im Flugbild auch relativ leicht zu erkennen. Die sehen eigentlich immer ein bisschen aus wie so ein Kreuz tatsächlich, so ein fliegendes Kreuz. Und die haben so ein sehr, der Flügelschlag ist so sehr kurz und schnell. Also auch da wieder finde ich keine richtigen Worte, aber es ist sehr charakteristisch für diese Vogelart.
Und dieses schwarze Kreuz entsteht durch den ausgestreckten Hals auf der einen Seite und diesen sehr langen Schwanz. Also zusammengefasst, wir haben einen langen Hals und lange Beine beim Kranich, beim Storch. Wir haben lange Beine, aber einen kurzen Hals bei Reihern. Einen langen Hals und kurze Beine bei Gänsen, Schwänen und das Kormoran. Der Kormoran ist das schwarze Kreuz.
Ich glaube, da brauche ich mal einen Flowchart. Ja,
okay.
Wir haben auch noch ein paar Tipps für euch zur Beobachtung im Herbst, zur Vogelbeobachtung. Ganz klar ist natürlich, Wetterbedingungen sind wichtig. Also wenn wir klare, kalte Tage haben, dann können wir sehr oft Vogelformationen oder Zugformationen sehen am Himmel. Die Region in Deutschland ist auch ausschlaggebend. Also wenn ihr an der Küste seid, an der Nordsee zum Beispiel, da habt ihr eigentlich fast immer die Garantie, auch ziehende Vögel zu sehen. Also vor allem auch spektakuläre Ansammlungen von Wartvögeln und von Gänsevögeln. Also das lohnt sich immer, dahin zu fahren.
Und? Komplett. Aber auch, wenn ihr irgendwo in der Stadt wohnt, keine Ahnung, könnt ihr vielleicht irgendeinen erhöhten Punkt, vielleicht ein Dach von einem Hochhaus oder eine Mülldeponie oder den lokalen Hügel aufsuchen und an so klaren Tagen dann Richtung Nordosten gucken und schauen, was einem so entgegenfliegt. Können auch große Schwärme Ringeltauben zum Beispiel sein, so Hunderte, sind auch schon oft gesehen. Oder mal letzte durchziehende Greifvögel oder Drosseln, die morgens dann doch noch irgendwie irgendwo hinfliegen. Also es lohnt sich.
Und wenn ihr mal Kraniche beobachten wollt, also vielleicht auch an Rastplätzen, also an deren Rastplätzen, wo sie dann also nachts und zur Nahrungsaufnahme zusammenkommen, da lohnt es sich, wenn ihr zum Beispiel in Ostdeutschland seid, in Mecklenburg-Vorpommern, in die vorpommersche Boddenlandschaft zu gehen. Da könnt ihr also mit aller Garantie Kraniche sehen. Oder auch in Brandenburg, also gar nicht so weit von Berlin weg, im Havel- und Rienluch. Da gibt es auch sehr bekannte große Rastplätze. Und wenn ihr in Westdeutschland seid, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, ist es, glaube ich, in der Diepholzer Moorniederung. Warst du da schon mal?
Ja, ich glaube, es ist Niedersachsen.
Ist Niedersachsen? Mhm. Okay.
Ansonsten für Gänse bietet sich der Niederrhein gut an. Oder das Wattenmeer, wie gesagt, das ist immer super. Aber auch die Ostsee ist für viele Vögel ein Punkt. Und das werden wir auch nochmal konkretisieren. Ich finde immer mehr Freude an unserer baldigen Winterfolge, wo wir so ein bisschen ein paar Tipps geben. Ja, so. Also wir fassen zusammen, es gibt die Tag- und die nachtziehenden Arten. Die nachtziehenden, das kriegt man wenig mit. Das ist vor allem das, was am Anfang des Zuges läuft und die Singvögel betrifft, die dann einzeln nachts ziehen. Die Langstreckenzieher fliegen früher los als die Kurzstreckenzieher. Und im Oktober kommen dann vor allem die großen tagziehenden Arten, die Thermik nutzen. Dafür, das kann man schlecht in der Nacht nutzen, denn das ist ja warme Luft, die dann aufsteigt durch Sonneneinstrahlung. Da schrauben die sich hoch und dann sind sie sehr hoch und können sehr energiesparend lange, wirklich lange Strecken gleiten, ohne kraftvoll fliegen zu müssen.
Genau, und schaut euch gerne, bevor ihr so eine Exkursion macht, doch mal die Unterscheidungsmerkmale zum Beispiel der Großvögel an. Da lohnt es sich auch in das NABU-Vogelbuch zu gucken. Da gibt es auch die Flugbilder der typischen ziehenden Arten.
Das lohnt sich immer, da reinzugucken. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zu den NABU-News.
NABU-Gezwitscher.
Ja, was haben wir denn in eigener NABU-Sache für euch aufbereitet? Zum einen, passend zur Folge und zur Jahreszeit, Kranichbeobachtung. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt bestimmte Orte in Deutschland, wo man bevorzugt Kraniche sehen kann. Besucht gerne doch mal das Kranorama in Großmoordorf in MacPom, also in Mecklenburg-Vorpommern. Dort könnt ihr nicht nur Infos kriegen zu den Kranichen, sondern eben auch die Tiere selbst sehen. Und es gibt zahlreiche Termine, die angeboten werden, gerade zur Kranichbeobachtung. Schaut mal in den NABU-Kalender. Und ja, ihr könnt auch selber zum Kranichzähler oder zur Zählerin werden und zum Beispiel Kranichbeobachtungen beim NABU melden. Wenn ihr mehr Infos wollt, dann geht doch mal zu nabu.de/kranich und holt euch da ein paar Infos raus.
Ansonsten, passend zum Thema Vogelzug, sind auch noch zwei Veranstaltungen. Einmal der Birdwatch, das ist ein gemeinsames Zugvogelbeobachtungswochenende im Oktober oder eine ganze Woche sogar. Und der NABU bietet zu der Veranstaltung auch ganz viele Exkursionen an. Also wie gesagt, der NABU-Kalender lohnt sich da. Und mehr Infos findet ihr unter nabu.de/birdwatch. Und da ist der Ausrichter nicht der NABU, sondern der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Vom 12. bis zum 20. Oktober finden da über 250 Veranstaltungen statt. Und es ist das 16. Mal, dass die Zugvogeltage stattfinden. Und der Titelvogel ist dieses Jahr der Knut.
Sehr schön. Ein kleiner Wartvogel.
Mehr Infos findet ihr da unter zugvogeltage.de.
Und damit kommen wir leider auch schon wieder, finde ich, zu unserer letzten Rubrik, dem Vogel des Tages, dem Bird of the Day, den uns heute Fabian vorstellt.
Ja, bist du Überraschung mit? Ja. Martin, wenn du das Gefühl hast, ich klaue dir die Rolle.
Absolut nicht.
Okay, wir hören mal rein in den Sound und Martin, ich streiten uns in der Zeit nochmal kurz. Einigen kommt es vielleicht ganz
vertraut, bekannt vor.
Komisch, vertraut vor. Ja, es ist ein Vogel, der in der Tundra Nordrusslands und Ostsibiriens brütet, also nicht in Deutschland. Die Zahl der Wintergäste wird auf ungefähr 420.000 geschätzt. Also ein Wintervogel bei uns.
Ich glaube, es gab mal einzelne Brutversuche.
Hm. Aber nein, eigentlich ein sehr nordischer Vogel. Ein Flug ist vor allem jetzt im Oktober und er teilt sich eine niedliche Eigenschaft mit Pferden oder mit einigen Pferden. Und die Stimme ist etwas heller als der typische graue Verwandte, den wir so kennen. Die Graugans. Also der typische graue Verwandte ist die Graugans. Also man kann sich schon denken, worum es sich handelt. Es ist eine Gans, und zwar eine ganz schöne Gans, die Blässgans, mit der weißen Blässe, das war die Anspielung eines Pferd, die jetzt im Winter kommt. Und wie gesagt, weiße Blässe, gute Erkennungsmerkmale, dunkle Bänder auf dem sonst grauen Körper. Also auf dem ersten Blick so ein bisschen graugansig, aber auf den zweiten Blick kann man sie ganz, ganz gut. Oder?
Du kannst es nie lassen.
Ja. Okay, wir hören uns nochmal den Sound an von der Blässgans.
Ja, wie immer, wenn ihr mehr zum Vogel des Tages erfahren und sehen wollt, dann schaut doch mal beim Instagram-Nabu-Account vorbei. Dort könnt ihr die Bird of the Day nochmal kennenlernen.
Ansonsten, liebe Hörner, schön, dass ihr dabei wart. Genießt den Tag. Aktiviert das Glöckchen. Folgt unserem Podcast.
Schreibt uns, wie immer, an vogelpodcast@nabu.de. Wir freuen uns über jegliche Mail und über jegliches Feedback.
Ja, Martin. Und damit
Happy Birdwatching. Ja.
So ist es. Macht euch einen wundervollen Tag. Und wir hören uns bald wieder.
Ganz bald wieder.
Ganz bald. Macht's gut. Tschüss.
Das war Reingezwitschert, der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. We'll be right back.